Wir hatten ja die letzten zwei Sessions. Jetzt heute ist der dritte. Das erste war bei Johannes 4 gehen wir gerade durch. Und da war der erste Punkt, wo Jesus einfach am Brunnen war und einfach gewartet hat, bis er jemand trifft. Oder vielleicht auch nicht. Er hatte ja Durst und er war müde und hungrig und hat einfach gewartet. Und dann geschah was. Beim zweiten hatten wir darüber gesprochen, dass er dann die Frau getroffen hat, die Samariterin, das Weib und die gute Samariterin, die ja keine so tolle Geschichte hatte, was wir dann später oder beziehungsweise heute erfahren oder durchnehmen wollen. Eben, dass Jesus Dinge vom Himmel gesagt hat, was sie zuerst überhaupt gar nicht verstanden hat. Das war das Zweite. Und hat es trotzdem gemacht. Heute gehen wir ein Stück weiter. Johannes 4, von 17 bis 18. Immer noch Luther-Übersetzung. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt. Ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und den du hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du recht gesagt. Heute haben wir ja als Thema Konfrontation. Wow. Wenn du jemand auf einmal siehst, begegnest und du siehst genau, du weißt genau, was für ein Mensch das ist oder was dir gerade dieser Mensch dir gerade zeigt, dann wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt so viel Mut aufbringen, ihm genau das zu sagen. Das ist für mich echt ein Hammerding. Jesus sagt direkt, was Sache ist. Er konfrontiert sie mit ihrer Situation. Du hast recht, fünf Männer hattest du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Boing, Treffer versenkt. Warum fühlt sich diese Frau, also wenn mir jemand sowas sagen würde, also ich meine, es ist ja nicht, aber wenn er mir jetzt meine Sünden, sage ich jetzt mal, so an den Kopf schmeißen würde, würde ich wahrscheinlich anders reagieren, denke ich. Aber warum geht diese Frau nicht weg? Geht einfach weg und lässt ihn stehen. Hätte ich vielleicht gemacht. Aber sie tut es nicht. Im Gegenteil. Warum tut sie das? Ja, Jesus geht komischerweise nicht auf ihre Sünde ein. Er geht jetzt nicht, oh, was stimmt. Du, wir müssen jetzt so zu machen. Wir müssen jetzt in die Seelsorge. Wir müssen jetzt, warum ist es passiert, dass du Trost bei Männern, so viele Männern gesucht hast? Es hat Gründe oder sowas. Nee, das hat er nicht gemacht. Er hat, was hat er gemacht? Er hat einfach mit ihr weitergeredet. Er hat einfach weitergeredet und hat sogar etwas gemacht, was damals überhaupt nicht üblich war. Er hat mit einer Frau gesprochen. Zweitens, er hat mit einer Frau über geistliche Sachen gesprochen. Das machte man in der Zeit, das war tabu. Das war nicht üblich. Vielleicht zu Hause, Mann und Frau, haben sie vielleicht über die Tora gesprochen oder irgendwie sowas. Und zweitens war sie ja eine Samariterin. Puh. Das ist, wo Jesus gerade was aufgebaut hat. Er hat wegen dieser Frau Tabus gebrochen. Er hat angefangen, mit ihr zu reden. Er hat mit ihr über Geistlichen gesprochen. Er hat mit einer Samariterin gesprochen, die man eigentlich nicht tut. Ja, so. Und zweitens, er hat bestimmt gewusst, er hat jetzt auch, ja, auch erfahren, sie war nicht eine Frau, die ein total super tolles Leben hinter sich hatte. Hat er ja gerade als Prophet erfahren oder von Gott gesagt gekriegt. Also diese Dinge, die hat er gebrochen. Und was hat er damit gemacht? Er hat somit diese Frau geehrt, indem er die Tabus der Männer in der Zeit damals, diese ganzen kulturelle, ich weiß nicht, ob das ein geschriebenes Gesetz war oder nicht, aber das war kulturell dort so, dass Frau nicht mit einem Mann spricht draußen auf der Straße, ist zum Teil heute noch hier und da auch verpönt. In anderen Ländern ist es sogar, naja. Aber es war scheinbar dort nicht die Kultur. Und jetzt bricht Jesus das Ganze und baut somit hier eine Brücke der Wertschätzung. Er ehrt diese Frau. Er ehrt diese Frau schon im Voraus, bevor er überhaupt gewusst hat oder ihr gesagt hat, was sie für eine Frau ist. Er hat ihr das schon, diese Wertschätzung entgegengebracht. Also er hat es vorgebaut. Und ich finde es so interessant, wie er ganz normal die Sache macht. Sie ist in seinen Augen nicht ein Niemand, so wie sie jetzt bei den Menschen gesehen wird. Sie weiß selber, was für eine Frau sie ist. Und dass die Menschen sie wahrscheinlich meiden. Deswegen musste sie mittags zum Wasser holen gehen, damit sie niemand begegnet. Aber das hat Jesus sie nicht fühlen lassen. Im Gegenteil. Sie hat sich von ihm geliebt gefühlt, gewertschätzt gefühlt, geehrt gefühlt. Und was passiert? Was passiert, wenn jemand dir sowas entgegenbringt und dir dann sagt, hey, aber die Sache mit dem und dem und dem, das ist nicht richtig. Oder dann merkst du, wow, stimmt. Und dann gibt Jesus noch ein i-Tüpfelchen dazu, dass er sich outet. Sie sagt ja, ja, es wird ein Christus kommen. Zuerst bist du ein Prophet. Und dann geht er weiter und sagt, ja, er sagt, es wird jemand kommen, der Christus. Ja, stimmt, der Christus wird kommen, sagt sie dann selber. Und sagt, ja, der bin ich, sagt sie dann weiter. Wow, die Frau ist da geblättelt. Der Christus, von dem alle gesprochen haben, der kommen wird, der steht jetzt vor mir und liebt mich, ehrt mich. Der hat gesehen, was für eine Person ich bin, aber der hat mich nicht einmal angeklagt. Der hat mich nicht einmal nur bloßgestellt. Und genau das ist das, wo bei ihr etwas abgeht und sie kann nicht anders als sagen, hey Leute, schaut mal, Treffer versenkt, ich bin diese Person. Hey, ich will umkehren. Ich will. Und das Schöne, was ich auch noch hier finde, ist und Interessante. Jesus geht ja nicht hin und sagt, also, damit du jetzt das nicht mehr tust, können wir Folgendes machen oder solltest du Folgendes machen oder solche oder vielleicht so ein Leben jetzt führen. Vielleicht solltest du den und den vergeben oder das und das machen. Das hat er nicht gemacht. Er hat gesehen, diese Frau ist bereit zur Umkehr. Und ich vertraue ihr, dass sie weiß, was Umkehr bedeutet. Es ist weit mehr gewesen, was Jesus in diese Frau gesehen hat. Nämlich, er hat ihr zugetraut, hey, du machst es richtig. Du machst es schon richtig. Die haben dann zwar über geistliche Sachen dann noch gesprochen, aber Jesus ist hingegangen und hat ihr nur das gesagt. Hey, dein Lebenswandel sieht so aus. Und sie wusste, das muss ich ändern. Das ist also gigantisch. Für mich ist das eine überwältigende Sache. Und mir hat es dann nochmal gezeigt, man kann über alles reden. Also man kann die Dinge beim Namen nennen. Und wenn es in Liebe und Annahme geschieht, dann können wir auch jemanden zur Umkehr einladen. Wenn wir aber anfangen anzuklagen und Rechtfertigungen zu erwarten, dann eskaliert oft. Und damit muss ich rechnen. Und ich mache es jetzt einfach nur bis dahin. Jetzt wird der Detlef euch einfach ein paar Möglichkeiten zeigen, auch angebunden mit den Fragen, die ihr hattet, die euch sicherlich auch helfen wird, da ein Stück weit in der Kultur der Ehre die Konfrontation zu überleben. Und zwar gut.
Okay. Vielen Dank für eure Fragen. Zugegebenerweise waren es nicht besonders viele. Ich habe 5 Zettel gekriegt mit 6 Fragen. Das heißt, da können wir mal schnell drüber gehen. Aber was mir aufgefallen ist bei diesen Fragen, ist, dass ich denke, ich muss euch, bevor ich da reingehe, schon mal etwas erzählen über Waffen des Lichts. Ist eine militante Botschaft, die ich ungefähr 5 Wochen lang bei uns in Lebensart predige, für unsere Lebensartstudenten. Es gibt die Waffen der Finsternis. Es gibt diese Waffen, die kennen wir alle, was der Feind so alles gegen uns schmeißt und sowas. Und dann gibt es auf der anderen Seite, und hier ist immer so das Reich Gottes für mich, also ne? Die Waffen des Lichts. Wie kämpfen wir im Reich Gottes? Wir kämpfen auch. Und wir haben viele Dinge und viele Waffen in unserem Arsenal. Und ich hatte das Gefühl, wo ich manches dessen gelesen habe an Fragen, wo ihr da geschrieben habt, ich muss euch erstmal da meine Kernwaffe, klingt ein bisschen nuklear, gell? Aber meine Kernwaffe vorstellen. Ich glaube, dass die größte Waffe des Lichts, die Gott uns anvertraut hat, das Segnen ist. Wir kennen alle die Bibelstelle, segnet die euch fluchen. Und wenn wir heute Abend über Konfrontation sprechen, dann sind wir konfrontiert mit Leuten, die uns mal fluchen oder die uns irgendwie wütend sind oder was auch immer. Und dann sagt Jesus so was Komisches wie, segnet die euch fluchen. Und ich habe immer früher gedacht, das ist doch so was selbstzerfleischendes, masochistisches, tut wohl denen, die euch hassen, haltet die linke Backe hin, wenn auf die rechte haut und so, ging mir alles irgendwie nicht rein. Segnet, die euch fluchen, hat mir angefangen Spaß zu machen, als ich verstanden habe, was Segnen bedeutet. Und ich glaube, ihr wisst, was Segnen bedeutet. Ich sage es aber trotzdem nochmal. Segnen in meinem Verständnis heißt, die Gegenwart Gottes auf jemanden legen. Also Segnen sind einfach nicht einfach nur schöne Wünsche und wird alles gut und Gott segne dich und da, da, sondern Segnen heißt, die Gegenwart Gottes auf jemanden oder auf etwas legen. Warum sage ich das? Wir kennen alle die Bibelstelle, wo Gott dem Aaron erklärt, wie er das Volk segnen soll. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten dir über dir und gebe dir Frieden, der Herr und so weiter. Und dann sagt Gott, so, und passt auf, wenn ihr das macht, könnt ihr mal nachlesen in 4. Mose 6, Vers 27, wenn ihr das macht und wenn ihr auf diese Art und Weise meinen Namen auf das Volk legt, dann werde ich segnen. Und Gott benutzt ein Wort, was Luther, der ja heute so ein bisschen in Verruf geraten ist, übersetzt mit der Name. Wenn ihr meinen Namen auf das Volk legt, da steht Scham, Scham oder sowas, ich kann kein Hebräisch, kommt eigentlich von dem Begriff Shamayim und das bedeutet wirklich so etwas wie die Gegenwart Gottes. Also, wenn ihr meine Gegenwart auf das Volk legt, dann werde ich das Volk segnen. So, wenn wir heute Worship-Zeiten gemacht haben, die genial war, by the way, alle, aber hey, ich mag das, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich bin überzeugt, wenn die Gegenwart Gottes da ist, verändert sich alles. Wenn Jesus da ist, kann es nicht so bleiben, wie es war. Wenn wir also Menschen segnen und wir legen die Gegenwart Gottes auf ihn, dann kann das nicht so bleiben, wie es war. Ich halte Segnen für eine wahnsinnsgeistliche Waffe, derer wir uns gar nicht bewusst sind. Gott gibt uns die Erlaubnis, dass wir sagen, Gott, komm jetzt bitte in diese Situation. Und wenn Jesus das macht, dann verändert sich was, dann bleibt das nicht so, wie es ist. Kennt ihr die Szene, wo Lazarus gestorben ist, Freund von Jesus? Lazarus stirbt, Jesus ist nicht da. Dann kommt er zu spät an und dann laufen ihm die Frauen entgegen und sagen, wenn du hier gewesen wärst, wäre Lazarus nicht gestorben. Und Jesus widerspricht ihnen nicht. Weil das stimmt. Ich bin überzeugt, wenn Jesus dort gewesen wäre, wäre Lazarus nicht gestorben. Weil die Gegenwart Jesu verhindert, dass die Werke des Feindes passieren. Wenn wir also segnen in einer Konfliktsituation, laden wir die Gegenwart Gottes ein. Das ist größer, als ihr denkt. Segnet, die euch fluchen. Römer 12. Die Bibelstelle habt ihr alle schon gelesen und habt euch darüber gewundert. Da heißt es, wenn ihr eure Feinde segnet, dann sammelt ihr Kohle auf ihrem Haupt. Habt ihr die Stelle schon mal gelesen? Und wir alle denken, ja, was machen wir? Kohlehaufen da oben drauf. Jeder Jude, der das gehört hat, hat was anderes assoziiert. Der hat assoziiert, da gibt es einen Tempel und da gibt es einen Räucheropfer und es wird mit Kohle angefeuert und dann macht man da diese leckeren Düfte drauf und dann duftet das und dieses Räucheropfer repräsentiert die Gegenwart Gottes. Paulus sagt, wenn ihr eure Feinde segnet, dann sammelt ihr Kohle auf dem Haupt. Und dann kokelt es und dann riecht es nicht wie verbrannte Haare. Sondern dann entsteht der Wohlgeruch der Gegenwart Gottes. Okay? Eine meiner Kernwaffen des Lichts. Wir müssen verstehen, was Segnen heißt. Das ist so was Kostbares. Gott, wenn du da bist, verändert sich alles. Jesus, wenn du da bist, dann bleibt das nicht so, wie es ist. Und dann kommt der nächste Vers, Römer 12, Vers 21. Und das ist für mich irgendwie so, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich hatte gestern gesagt, das Fehlverhalten meines Gegenübers wird mich nicht dazu manipulieren, dass ich mich falsch verhalte. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich habe mal einen Artikel gelesen, wo ein christlicher Autor, ich habe gedacht, meine Güte, gedacht hat oder formuliert hat, das geht doch gar nicht. Ich bin überzeugt, das geht. Überwinde das Böse mit Gutem. Tatsächlich glauben wir Christen das manchmal nicht. Wir glauben nicht, dass das Gute stärker ist als das Böse. Wir glauben nicht, dass die Güte Gottes stärker ist als die Boshaftigkeit des Feindes. Wir denken, und tatsächlich ist es ja auch so, die Realität, die wir erleben in unserem Umfeld, die ist ja so drastisch, dass wir oft das Gefühl haben, Gott kann das nicht. Also das ist Gott jetzt echt zu schwer. Wisset ihr nicht, dass es die Güte Gottes ist, die uns zur Umkehr leitet? Nicht die Strafe Gottes, nicht die Drohung Gottes, sondern die Güte Gottes. Jetzt gehe ich mal zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Jetzt kommen die großen Weisheitsergüsse von Detlef. Der löst alle eure Probleme in den nächsten 3 Minuten. Okay? Halleluja! Kann ich das mal? Nein, nein, bitte. Ich bin Sonderschullehrerin und arbeite mit sehr herausfordernden Kindern aus dem Brennpunkt. Zurzeit macht mir ein sehr fanatischer Moslem es sehr schwer, ihn lieb zu haben. Er ist 11 Jahre. Was kann helfen? Schule wechseln. Das wäre irgendwie, ich lasse mich von dem Bösen überwinden. Wir haben gestern schon kurz drüber gesprochen. Ich habe natürlich nicht irgendwie eine Pauschallösung dafür. Wenn wir glauben, dass es wahr ist, dass die Gegenwart Gottes alles verändert, wäre mein erster Schritt, ich würde anfangen, wie verrückt für den zu beten. Ich würde wirklich anfangen zu beten, dass Gott diesen Jungen verändert. Ich weiß, dass wir echt Schwierigkeiten haben mit muslimischen Kindern. Meine Frau will was ergänzen. Ja, ich habe ja noch gar nicht fertig geredet.
Also, nee, gerade zu dem Moslem, da haben wir erfahren, dass gerade diese Liebe, das ist etwas, was wirklich stärker ist. Ich weiß, Liebe ist nicht immer nur Ei, komm jetzt, hör auf und nicht das, sondern Liebe ist oftmals, hey, sich denen mal widmen. Vielleicht will niemand mit ihm eigentlich wirklich was zu tun haben. Und deswegen, damit er sich bemerkbar macht, reagiert er so und provoziert. Und ich denke, vielleicht da wäre eine Möglichkeit. Also diese Liebe, die ist entwaffnend oft. Aber da können wir nachher echt dafür beten, dass du Weisheit kriegst, wirklich da auch direkt hier mit diesen, ja, dass du da rauskommst.
Ich glaube, es gibt in vielen Situationen sowas. Also das ist jetzt nicht nur ein singulärer Fall. Sowas hat man ja oft. Und es wird meistens schlimm, wenn die Leute in Gruppen sind. Jesus schnappt sich die Frau am Jakobsbrunnen alleine und spricht mit ihr alleine drüber. Die Frau, die vor Jesus gezerrt wird im Tempel, Ehebrecherin, der spricht alleine mit ihr. Da ist was drin in diesem, hey, komm mal her, komm. Komm, du hast gerade Scheiß benommen. Komm mal her, los, wir reden jetzt mal miteinander. Aber wir können nachher noch mal drüber reden. Okay, so. Was mache ich, wenn eigentlich nette Leute immer wieder Negatives reden? Das belastet mich. Möchte auf Distanz gehen. So was Ähnliches hatten wir heute Vormittag schon diskutiert. Ich weiß nicht, von wem die Frage war. Warst du in dieser Gruppe dann dabei? Auf Distanz gehen verstehe ich auf gewisser Hinsicht. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich habe heute Morgen kurz gesagt, dass ich erlebt habe, ich gehe in diese Werkstätten von den Mess- und Reglern mit den ganzen Pin-Up-Girls überall und mit diesen komischen Gesprächen, die da so geführt werden. Ich bin reingegangen mit dem Bewusstsein, Christus lebt in mir. Wenn Jesus in mir ist, dann ist ja irgendwie die Gegenwart Jesu jetzt auch in dem Raum. Ich habe nicht so lustig mitgelacht bei diesen merkwürdigen, obszönen Witzen, die da geredet wurden. Ich habe nicht mitgemacht bei diesem Negativreden über die Chefs. Und ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich weiß, dass Gott Dinge verändert hat. Aber dann hat es nach einer Weile keinen Spaß mehr gemacht. Und mein Gedanke war immer, und der ist es bis heute, hier ist etwas Böses. Jesus, was ist das Gute, was dieses Böse überwindet? Und in so einer Situation anzufangen, über das zu reden, was wir Positives mit dem Herrn erlebt haben, ist schon eine geistliche Waffe. Das ist eine Persönlichkeitsfrage. Nicht jeder kann das Gespräch so auf sich ziehen. Aber ich habe immer gedacht, Jesus, ich möchte doch in dieser Situation über die Dinge sprechen, die du tust und nicht über die Dinge, die der Feind tut. Sich entziehen kann auch mal wichtig sein. Also manchmal bin ich auch gegangen, weil das mir einfach zu blöd war. Das kennt ihr auch. Aber das kannst du nicht immer machen, weil das ist nur der defensive Ansatz. Ich mache gute Arbeit in meinem Beruf, bin aber trotzdem meistens unzufrieden. Wie kann ich das in der Kultur der Ehre ändern? schreibe eine Bewerbung. Da kommt gleich noch eine Unzufriedenheitsfrage. Frust muss raus. Frust muss an der richtigen Stelle raus. Da machen wir die meisten Fehler. Wir sind frustriert, wir sind genervt, wir sind unzufrieden und dann scheißen wir die falschen Leute zusammen. Kann ich mal ein Amen hören? Frust muss raus. Ich finde es faszinierend, die Psalmen zu lesen. Die Psalmisten, die lassen den Frust raus. Aber wo lassen sie ihn raus? Bei Gott. Und ich glaube, das ist was wir lernen müssen als reife Christen. Da gibt es wirklich was mich ärgert. Und das ist recht, wirklich nicht in Ordnung. Und dann gehe ich zu meinem Vater im Himmel und sage, Gott, das ist nicht in Ordnung. Ich bin scheißwütend. Der kommt damit klar. Okay? Wirklich, Gott kommt damit klar mit unserer Frustration. Ich mag Psalm 73, weil der, also ich mag fast alle Psalmen. 119 ist ein bisschen hart, der ist so lang. Psalmen haben oft die Struktur, der kommt da rein und der stänkert rum und alles Katastrophe. Und dann heißt zum Beispiel im Psalm 73, bis ich kam vor dein Heiligtum. Was ist das Heiligtum Gottes? Da, wo seine Gegenwart ist. Wenn wir mit unserem Frust zu ihm gehen, dann ist es ein guter Ort, weil da ist er. Und dann kann der Frust raus. Und dann muss ich hören, was Gott dazu sagt. Wenn du frustriert bist mit deiner beruflichen Situation, dann sprich mit Jesus darüber. Aber heul dich nicht nur aus, sondern hör dann auch zu, was Jesus sagt. Weil Jesus hat eine Meinung dazu. Und die Meinung kann sein, hey, ich habe hier Dinge, die du anders machen kannst. Die Meinung kann tatsächlich sein, dass Gott sagt, geh. Aber das musst du von Gott hören. Du musst in seiner Gegenwart hören, was Gott zu dir sagt. Die nächste Frustfrage, ja genau, mach du mal erstmal.
By the way, gerade bei dem Psalm, ich habe einen guten Satz von Bill Johnson gehört. Der hat mir eigentlich auch da ziemlich geholfen. Weil wenn du so gefrustet bist und dann nimmst du die Bibel und du willst ja das Gute und du willst dich mit Gutem wieder besänftigen oder füllen, ja. Und dann hat er mal gesagt, fang an, die Psalmen zu lesen, bis du dein gefunden hast. Bis du dein Psalm, der das ausdrückt, wie du dich gerade fühlst. Und das geht, es funktioniert. Also ich habe sehr oft genau das gefunden, was in dem Augenblick gerade mir gut getan hat. Und ich habe mich von Gott direkt verstanden gefühlt. Das ist mal so ein Tipp.
Ich fühle mich oft sehr gereizt und ungeduldig, kenne ich nicht. Dann schaue ich immer zuerst, was es zu kritisieren gibt. Da komme ich nicht raus. Und selbst wenn ich es schaffe, den Mund zu halten, habe ich ziemlich schlechte Laune. Kann dann bestimmt nicht freundlich und wertschätzend sein. Was mache ich mit diesen sehr heftigen Gefühlen? Stimmung in der Kultur der Ehre. Die Gefühle lassen sich nicht ignorieren. Das ist wahr. Da gilt genau das, was ich eben gesagt habe. Frust muss raus. Echt. Frust muss raus und was anderes muss rein. Ich glaube, den Fehler machen wir manchmal. Wir versuchen mit so einer Form von komischer geistlicher Selbstdisziplin den Hintern zusammenkneifen oder sonst irgendwas, uns jetzt anständig zu verhalten. Das geht nicht.
Ich habe das mal versucht. Hallo. Ich habe das mal versucht und bin dann im Krankenhaus gelandet. Also wirklich, wenn du Dinge reinfrisst und es kommt nicht raus, es macht dich krank.
Darmerkrankung.
Ja. Also wirklich.
Weil das
wirklich
ist ja sozusagen ein... Also ja, und ich glaube wirklich, wir müssen das lernen, dass, hey, wenn da in mir was grummelt, Jesus, du musst da was machen, das geht uns nicht. Und dann gibt es viele Aspekte davon. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Form von innerer Heilung, die du da an der Stelle brauchst, wo du tatsächlich in Seelsorge gehen musst und wo Gott Dinge offenbart. Dieses, dieses Gefühl von alles schrecklich, das ist ja dann meistens gar nicht mehr bezogen auf eine bestimmte Situation, sondern da scheint ja eine Wurzel viel tiefer zu sein. Und Jesus, was ist diese Wurzel? Die muss doch raus. Das kann sein, dass es wichtig ist, dass du da in Seelsorge gehst. Aber machst du eine Kultur, Jesus den Schmerz bringen, Jesus den Frust zu bringen, Jesus den Ärger zu bringen. Aber ein ganz kostbares Gebet, was wir gelernt haben, ist, Jesus, was gibst du mir jetzt dafür? Also wirklich im Sinne von, Jesus, das ist mein Mist, den gebe ich jetzt dir. Jesus, was gibst du mir jetzt dafür? Weil es nützt uns nichts, diesen Mist rauszunehmen und dann bleibt das leere Loch und dann kommt der Nächste, der da reinkotzt und dann ist es wieder voll. Jesus, was gibst du mir dafür? Jesus, ich möchte das Gute, was du hast. Das Ziel ist nicht, anständige Christen zu werden. Das Ziel ist, mit dem Kopf im Himmel zu sein, zu verstehen, was Gott tut und das auf diese Erde zu bringen. Und wenn ich dann merke, in diesem Trichter gibt es irgendwas, was da immer dazwischen hängt. Jesus, nimm das raus. Und was gibst du mir stattdessen? Ich möchte doch dich reflektieren, so wie du wirklich bist. Der hier ist auch gut. Das ist die letzte Frage. Wie kann ich eine bestimmte Person ehren, von der ich weiß, dass sie meine Gutmütigkeit ausnutzen wird? Gott ist gut. Und wir verwechseln Güte und Gutmütigkeit. Das ist eine Predigt wert. Das Thema. Wir verwechseln Gutmütigkeit und Güte. Ich fand es ganz witzig, der Reinhard hat eine Zeit lang mal darüber gesprochen, dass er denkt, also früher war das bei ihm immer so, er hat gedacht, also Gott ist schon irgendwie gutmütig, aber irgendwann langt's ihm. Und dann haut er mal richtig drauf. Dann wäre Gott nur gutmütig und würde es halt irgendwie wegstecken, weil er halt Gott ist, der kriegt das hin. Nein, Gott ist gut, immer. Was wir unter Gutmütigkeit verstehen, ist irgendwie komisch. Wenn ich jetzt sage, Kultur der Ehre macht uns nicht zu gutmütigen, netten, weichen Menschen, das ist gar nicht gemeint, sondern Kultur der Ehre macht uns zu Menschen, die die Güte Gottes auf die Erde bringen. Und dann ist richtig, was die Schwester hier vorne schon gerade gesagt hat, wir müssen auch in gewisser Hinsicht lernen, Grenzen zu setzen. Also wir müssen lernen zu sagen, hey, bis dahin geht's, aber mehr kann ich nicht. Punkt. Ich habe dich voll lieb, du bist echt klasse, bist ein toller Kerl und ich helfe dir gerne in allen möglichen Bereichen deines Lebens bis hierhin. Ja, aber wenn du ein guter Christ wärst, würdest du auch noch das? Nein, mache ich nicht. Muss ich auch nicht. Da kommt ja immer dieser manipulative Ansatz, wenn du ein Christ wärst oder wenn du, dann musst du doch. Das ist Manipulation. Auf sowas hat sich Jesus nicht eingelassen. Jetzt sag doch mal, bist du das Gott, ein Sohn Gottes oder bist du nicht? Und Jesus schweigt. Wir müssen unterscheiden zwischen Gutmütigkeit, weil die klingt irgendwie so wehrlos, und Güte, die stärker ist als das Böse. Ich glaube, Gott will uns zu starken Menschen machen, die seine Güte reflektieren. Ich möchte noch einen kleinen Satz sagen. Entschuldigung, ja, go for it.
Ja, also das war immer so ein Punkt zwischen uns beiden, wo wir uns immer ein bisschen gerieben haben. Weil ich bin so nicht so dafür, dass man die Dinge nicht beim Namen nennt. Und man muss ja auch Konsequenzen tragen und so. Und ja, und manchmal so richtig, dass die Menschen wissen, bis dahin und nicht weiter. Ja. Und er ist so, ja, mach mal langsam, langsam. Und so, bis wir gemerkt haben, dass wir eigentlich dasselbe gedacht haben. Nur wir sind verschiedene Temperamente, haben verschiedene Temperamente. Aber hier bringt diese Kultur der Ehre unsere Charaktere zum Vorschein und unsere unsere Gaben. Und es ist wirklich interessant, manche Leute kommen, die genau wissen wollen, woran sie sind, kommen sie ja zu mir. Und manche, die wirklich Hilfe brauchen, kommen zu ihnen. Aber so ist es. Also ich hasse es, wenn es heißt Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Das meint Kultur der Ehre nicht. Nicht so, okay, es wird alles müssen wir annehmen und ja, das ist es nicht. Und am Anfang habe ich das gedacht und Dennis Silk habe ich am Anfang gedacht, der ist mir zu lieb. Ja, die Leute müssen doch wissen, woran sie sind. Dann sonst ändern sie sich doch nicht. Ja? Und bis ich selber kapiert habe, ich muss mich auch ändern und das auch verstehen, dass es Wege gibt auf eine Art und Weise, wo die Leute nicht gleich wegrennen, weil du ihnen was gesagt hast.
Ja. Wir hatten mein schönstes Kompliment meiner Frau. Wir waren irgendwo in der Innenstadt von Speyer. Dennis Silk hatte gerade eine Konferenz gehalten. By the way, man kann auch die Konferenzmitschnitte hier kaufen. Er hatte eine Konferenz bei uns gehalten und wir sind dann anschließend in die Stadt gegangen und haben noch was gegessen miteinander. Und dann gab es natürlich ein solches Gespräch und wie macht man das und sowas, was ihr da alle heute den ganzen Tag diskutiert hat. Und Dennis Silk antwortet und Delcy sagt zu ihm, du redest schon so wie mein Mann. Ich habe mich geehrt gefühlt. Wunderbar. Okay, dankeschön. Ich finde es wirklich toll, wie ihr heute Mittag miteinander diskutiert habt, weil wir sofort spüren, dass eine Kultur muss man erarbeiten, da musst du dran rumwursteln, da musst du drüber diskutieren. Aber wirklich unter dieser Überschrift, Gott, ist es das, was du im Himmel machst? Wie funktioniert es hier? Und mir ist ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, bei manchen von euch, ihr seid zu sehr noch erdgewandt. Der Erde zugewandt. Darf man das so sagen? Also ist ja okay. Wir stehen ja mit beiden Füßen auf der Erde. Aber ihr müsst diesen Kopf im Himmel entwickeln. Und wir haben frustrierende und nervige Situationen. Und dann muss immer sofort die Frage sein, Gott, was machst denn du damit jetzt? Ich bin nicht so ein großer Freund von diesem What would Jesus do Ding. Was würde Jesus tun? Weil das bleibt so im Konjunktiv. Was würde, was könnte, was täte? Hey, was machst du, Jesus? Bob, das möchte ich lernen und so möchte ich das dann auch machen. Das nächste Mal, wenn dich einer fragt, was soll ich machen in der und der Situation, dann frag zurück, was würde Jesus machen? Martin Bühlmann hat uns das immer so schön gesagt. Wenn er zu John Wimber gegangen ist und irgendeine Konfliktsituation hatte und John Wimber gefragt hat, was macht man da, dann hat John Wimber geantwortet, hast du Jesus schon gefragt? Nee. Okay, dann frag ihn erstmal. Telefon aufgelegt. Eine Woche später, wieder angerufen, gleiches Problem. Hast du Jesus schon gefragt? Ja. Was hat er gesagt? Das und das? Na, dann mach's. Aufgelegt. Da ist eine Wahrheit dahinter. Also natürlich gehen wir nicht so platt miteinander um. Aber, und das hat er auch ganz sicherlich so nicht getan. Aber ich finde, die Wahrheit dahinter ist richtig. Wir müssen Jesus fragen. Und wir müssen wirklich, Gott, was ist das? Wie geht es? Ah, okay. Ihr hattet ja prophetisches Gebet. Kann man gleich mal so in diesem Trichter vom Himmel was lernen. So ein paar Takte möchte ich jetzt noch sagen zum Thema Konfrontation, wo ich nicht genau weiß, vielleicht hilft es euch was. Konfrontation ist ja ein schönes deutsches Wort, was eigentlich aus dem Lateinischen kommt. Konfrontation heißt, zwei Fronten treffen aufeinander. In einer klassischen Konfrontation, wie wir sie hier auf Erden haben, kommt eine Meinung und eine andere Meinung und batscht das Knall zusammen und hier ist die Front. Eine Konfrontation zwischen zwei gegenteiligen Positionen prallen aufeinander. Das ist das, was wir kennen, was jeder von uns erlebt. Eine Konfrontation im Reich Gottes ist im Grunde dasselbe, Auch hier prallen zwei Fronten aufeinander. Nur was prallt hier aufeinander? Hier prallen die Fronten in dieser Richtung aufeinander. Hier kommt es eine Realität der Erde, die prallt auf eine Realität des Himmels. Wir müssen diese Konfrontation angehen. Das Gute bei der ist, ich weiß, wer der Stärkere ist. Aber lass mich gleich darüber aussprechen, wenn wir die beiden Dinge jetzt wieder so gegeneinander halten. In einer Konfrontation, wie wir sie typischerweise auf der Erde kennen, die funktioniert immer so. Irgendwie ist mein Stift nicht mehr so ganz frisch. Ich komme mal näher hierher. In einer Konfrontation, wie wir sie auf der Erde kennen, gibt es immer Gewinner und Verlierer. Oh nee, was ist das denn? Sorry. So gehen wir da auch oft dran. Wir versuchen mit unserer Meinung den anderen zu überwinden, mit unserer Meinung den anderen zu besiegen. Was erleben wir dabei? Tatsächlich gibt es nicht einen Gewinner und einen Verlierer. Die Wahrheit ist vielmehr, beide verlieren. Was verlieren sie? Sie verlieren die Beziehung zueinander. Weil hinterher ist in der Konfrontation, wie wir sie normalerweise auf dieser Erde erleben, die Beziehung kaputt. Und das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen doch irgendwie, im Reich Gottes, habe ich gesagt, Upside Down Kingdom, das muss genau umgekehrt sein. Im Reich Gottes muss es so sein, dass am Schluss herauskommt eine, wir sagen so schön, eine Win-Win-Situation. Beide gewinnen. Das erwarte ich aus einer Konfrontation im Reich Gottes. Da möchte ich erleben, dass beide erhaben und erhoben aus der Konfrontation herausgehen. Okay? Ein hehres Ziel. Eine Konfrontation auf dieser Welt, ich bin davon überzeugt, die meisten Streitsituationen, die wir haben, sind eigentlich geboren aus Furcht. Weil ich Angst habe, dass irgendwas schief geht. Weil ich Angst habe, dass ich dominiert werde. Weil ich Angst habe, dass mein Kind eine Katastrophe erlebt. Weil ich auch für irgendetwas Angst habe. Und aus dieser Furcht heraus eskaliert dann das ganze Ding. Habt ihr darüber schon nachgedacht? Kontrolle ist immer verwurzelt in Furcht. Also Furcht führt immer dazu, dass ich versuche, etwas zu kontrollieren. Klassisch in einer Konfrontation im Reich dieser Welt, aus Angst heraus versuche ich jetzt zu kontrollieren, dass der andere mir nicht noch Schlimmeres antut. Das wollte ich gerade nochmal ergänzen zu der Frage mit den Grenzen vorhin. Ich bin glücklich über den Begriff Grenzen, wenn wir verstehen, dass wir unsere Grenzen haben müssen. Also nicht jeder darf in Schmidtkes Schlafzimmer. Da gibt es Grenzen. Nicht jeder darf mir alles sagen. Da gibt es Grenzen. Aber manchmal werden Grenzen so präsentiert als, ich muss Grenzen haben, um mich zu schützen. Das halte ich für falsch. Ich glaube nicht, dass Grenzen dazu da sind, mich zu schützen. Ich habe schon einen, der mich schützt. Und ich muss mit ihm zusammen absprechen, mit Gott zusammen absprechen, in welchem Rahmen, wo ich meine Grenzen setze, aber nicht, um mich zu schützen. Ich glaube, das wird so ein bisschen in vielen therapeutischen Ansätzen falsch gemacht, als ob ich mich schützen könnte. Ich kann mich nicht schützen. Ich kann mich von niemandem schützen. Aber ich muss in bestimmten Bereichen meines Lebens Grenzen haben. Das hat nichts mit Furcht zu tun. Aber es gibt Leute, die dann sagen, ich grenze mich jetzt so ein und da lasse ich keinen durch und wehe wenn. Das ist nur aus Furcht geboren. Da bin ich dann nicht mehr mit dabei. Auf der anderen Seite, im Reich Gottes, ist eine völlig andere Aussage. Hier ist Furcht, die führt zu Kontrolle. Auf der anderen Seite ist die Wahrheit, wir sind frei. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen als ein freier Mensch. Das ist verrückt von Gott, dass er Menschen geschaffen hat, die frei sind. Und dass er den Menschen freie Entscheidungswahl gegeben hat. Und dass Menschen die Freiheit haben, sich gegen Gott entscheiden zu können. Und man kann, ihr findet, wenn ihr das Buch lest, einen schönen Artikel von C.S. Lewis, wo er das ausführt, warum Gott das gemacht hat, warum Gott uns Freiheit gegeben hat. Und wir müssen, wenn wir in der Kultur der Ehre eine Konfrontation führen, davon ausgehen, dass die Person, mit der ich spreche, die ist frei. Ich führe nicht ein Konfrontationsgespräch mit dir, weil ich dich unter meine Kontrolle kriegen will. Dann wäre ich da drüben. Sondern ich führe das Konfrontationsgespräch mit dir, weil ich weiß, du bist frei. Und ich möchte dich an den Punkt finden, wo du aus freier Entscheidung deinen neuen Weg einschlagen kannst. Ist ein bisschen idealistisch, ich weiß das, aber es ist, wir müssen dieses Grundverständnis haben. Jesus sagt uns ein einziges Mal in der Bibel, dass wir was von ihm lernen sollen. Ich sage das immer so gerne, weil ich das cool finde. Ich finde, von Jesus kann man unglaublich viel lernen, wie man Kranken heilen kann, wie man prophetisch redet, wie man Tote auferwecken kann. Kann man alles von Jesus lernen. Aber nur ein einziges Mal sagt er, lernt von mir. Wahrscheinlich, weil wir genau an der Stelle so unwillig sind. Ihr kennt die Bibelstelle? Lernt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Doppelpunkt, folgendes. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmut können wir von unserem Herrn im Himmel lernen. Eine schöne Definition heißt, Sanftmut bedeutet im Zusammenhang der Konfrontation, ich muss dich nicht kontrollieren. Sanftmütige Konfrontation zu führen heißt, ich muss dich nicht kontrollieren. Wie gut, dass man es nicht lesen kann. Heieiei, aber ihr habt es verstanden. Stell dir ein Reh vor, das du streicheln willst. Wir sind da ja gerade, ne? Rehe so, ne? Stell dir vor, du willst ein Reh streicheln. Sobald es das Gefühl hat, du willst es fangen, rennt es weg. Wenn wir eine Konfrontation mit Menschen führen und sobald die merken, wir wollen die nur zu irgendwas hinbewegen, rennen die weg. Als erfahrener Familienvater ist meine geliebte Delcy voll wütend auf mich, wenn ich zu meinen Kindern sage, jetzt entschuldig dich. Jetzt gebt ihr euch die Hand und sagt Entschuldigung zueinander. Dann sagt sie, das ist doch voll Quatsch, das machen die bloß, damit sie jetzt ihre Ruhe haben. Das stimmt. Ja, okay, Vater, lass mich dann in Ruhe, ja, dann gehen wir halt. Ich will dich einfach nur dazu bewegen, dass du jetzt machst, was ich sag. Das ist nicht Konfrontation im Reich Gottes. Das ist Konfrontation im Reich dieser Welt. Ich will dich manipulieren, dass du das machst, was ich will. Konfrontation im Reich Gottes geht von Sanftmut aus. Ich kann dich nicht kontrollieren. Es gibt auf der ganzen Welt sowieso nur einen einzigen Menschen, den ich halbwegs kontrollieren kann. Mich. Sonst niemanden. Und jeder Versuch, jemand anderes kontrollieren zu wollen, scheitert. Muss scheitern. Und so muss tatsächlich jetzt Liebe die Furcht ersetzen. Ich gebe ihm einen letzten Versuch, okay? Geht nichts mehr, gell? Liebe statt Furcht. Eieiei, verzeiht bitte. Aber die Freizeit ist ja bald rum. gibt eine schöne Bibelstelle, die wir alle kennen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und ihr habt jetzt vorhin schon bei den Fragen gehört, dass manchmal Liebe missverstanden wird als Weichei und Gutmütigkeit und weiß nicht so genau. Wenn das wahr ist, was ich gerade eben skizziert habe, dass im Reich dieser Welt Konfrontation immer aus Furcht heraus geschieht und im Reich Gottes nicht aus Furcht heraus geschieht, aus was dann? Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern erstens, zweitens, drittens, einen Geist der Liebe, einen Geist der Kraft und einen Geist der Besonnenheit. Eine Konfrontation im Reich Gottes ist eine Konfrontation basierend auf Liebe, auf Kraft und auf Besonnenheit. Im Englischen sagen die Sound Mind, das klingt so wie mal vernünftig nachgedacht. Ich mag den Begriff Besonnenheit, habe da eine ganz eigene Predigt drüber, weil ich finde, dahinter steht der Sinn Christi, hinter Besonnenheit. Gott hat uns den Sinn Christi gegeben und dann fangen wir an zu denken wie Christus. Das ist Besonnenheit. Das ist viel mehr als Selbstbeherrschung, was da manchmal gesagt wird. Besonnenheit ist der Sinn Christi, okay? Gott hat uns Liebe gegeben, Gott hat uns Besonnenheit gegeben, den Sinn Christi, die Art und Weise, wie Christus denkt, und Gott hat uns seine Kraft gegeben. Wenn ich vorhin gesagt habe, wir gehen in Konfrontationssituationen hinein mit Segen, dann meine ich das wirklich, weil es ist die Kraft Gottes, die diese Situation verändert. Nicht Furcht, die kontrollieren will, sondern Liebe, Kraft und Besonnenheit. Für die unter euch, die so ein bisschen mit NGE verwandt sind, ich sehe das gerne so. Die drei Farben, die kennen wir ja alle. Gott hat uns einen Geist der Liebe gegeben, einen Geist der Besonnenheit und einen Geist der Kraft. Die Kraft Gottes ist in uns. Wenn wir in die Konfrontation reingehen, nur mit der roten Liebeseite, alles lieb, kein Problem, dann merken wir kommen nicht weit. Wenn wir nur mit Gewalt in die Konfrontation reingehen, also mit Kraft, und die ist dann nicht notwendigerweise von Gott, einfach nur mit Gewalt reinpressen, haut auch nicht hin. Was mich verdrießt als pragmatisch nüchtern denkenden Menschen, der ich versuche manchmal zu sein. Manchmal denke ich, können wir nicht einfach mal in Ruhe reden? Und bin dann ziemlich entsetzt, dass das bei manchen Menschen nicht geht. Kannst du mal einen klaren Kopf kriegen? Nein, können die nicht. Dann werde ich verurteilend. Und damit ich das nicht werde, hat Gott mir ein Trainingsfeld zu Hause gegeben. Wir haben einen beeinträchtigten Sohn. Mit dem kann ich nicht vernünftig sprechen. Der versteht Vernunft nicht. Voll krass. Ich lebe täglich in dieser Auseinandersetzung, dass ich meinem behinderten Sohn nicht erklären kann mit nüchternen Worten, wie man richtig mit Sexualität umgeht. Das versteht er nicht. Jesus, ich muss da was lernen. Wie geht das besser? Wir brauchen alles drei. Wenn wir über solche, also für mich ist das wie, ich rede immer gerne von dieser Scheibe, wo wir alle drei Dinge brauchen. Eine Scheibe, die so mittelgelagert ist. Wenn ich nur auf einer Seite bin, kippt das Ganze. Oder ihr versteht so ein bisschen das Bild, ja? Das kippt immer weg und das funktioniert nicht. Wir brauchen alle drei Aspekte davon. Wir brauchen die Liebe, wir brauchen die Besonnenheit, wir brauchen die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes ist für mich wirklich was Großes. Gott, ich erwarte, bevor ich in dieses Gespräch jetzt reingehe, dass du wirkst. Weil wenn du kommst, ändert sich alles. Wenn du da bist, verändert sich alles. Wie gehen wir konkret jetzt in Gespräche rein? Ich möchte euch noch ein paar Stichworte dazu geben. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen zu technisch, aber ich glaube, es ja, denke trotzdem wichtig, dass wir es kurz durchgehen. Konfliktgespräche zwischen Tür und Angel funktionieren nicht. Mal so eine kleine Bemerkung am Rande. Konfliktgespräche zwischen Tür und Angel klappen nicht. Was ich dir schon lange mal sagen wollte. So, und jetzt gehen wir. Also wenn du ernsthaft daran interessiert bist, diese Konfliktsituation zu konfrontieren, nimm dir Zeit dafür. Weil sonst wird es nichts. Ich beobachte nach wie vor bei uns in der Gemeinde Leute, die mal soeben im Ausgang dem anderen eine verbal abwatschen. Ich finde es schön, dass Birgit gesagt hat, dass man in der Vineyard-Speyer riecht, dass wir Kultur der Ehre haben. Also ich sehe es auch, wo es nicht funktioniert. Aber das haben Pastoren so an sich, die sehen so Zeugs. Und ich bin dann manchmal erschreckt und ich denke, Mann, hey, habt ihr noch nicht verstanden? Nimm dir Zeit für das Gespräch, weil wahrscheinlich ist das Anliegen richtig, was du sagst, aber wenn du das einfach so zwischen Tür und Angel machen willst, das geht nicht. Konsequenzen aufzeigen, mit dem Ziel zu lehren und zu stärken. Wir Deutsche verstehen nicht den Unterschied zwischen Konsequenz und Strafe. Ja? Fahre zu schnell und dann wirst du bestraft. Ist eigentlich nur eine Konsequenz, die ich vorher wusste. Wenn ich mit 120 in diese Baustelle reinfahre, stehen die Chancen gut, dass ich dafür eine Konsequenz erleben muss. Ich musste mit meinen Kindern das so ein bisschen trainieren. Wenn die klein sind, verstehen sie das gar nicht. Aber irgendwie, je älter sie werden, desto klarer kannst du mit ihnen kommunizieren. Wir vereinbaren jetzt Folgendes. Du räumst den Geschirrspielautomaten aus und anschließend darfst du spielen. Dann räumt sie den Geschirrspülautomaten nicht aus, dann darf sie auch nicht spielen. Das ist aber nicht eine Strafe, sondern es ist eine Konsequenz dessen, was wir vereinbart haben. Okay? Schlimmeres Beispiel. Wir haben euch davon erzählt, dass unsere Tochter schwanger geworden ist mit 15. Das wusste die vorher. Dass wenn man miteinander schläft, dass die Chance besteht, dass man schwanger wird. Irgendwie hat sie es ausgeblendet gehabt. Die Schwangerschaft ist nicht eine Strafe dafür, dass sie vor der Ehe mit jemandem geschlafen hat, sondern es ist eine Konsequenz. Das hat sie erschüttert. Und in dieser Situation erst hat sie verstanden, was passiert ist. Hat für uns ganz viel gemacht, wo wir darüber nachgedacht haben, hätten wir das ganze Ding nicht anders, also irgendwie... Boah. Aber es war eine Konsequenz. Wenn wir mit Menschen über kritische Situationen sprechen, dann müssen wir ihnen erklären, welche Konsequenz ihr Verhalten hat. Ich habe am letzten Wochenende bei uns in der Gemeinde eine Szene beobachtet zwischen einem Ehepaar, die gerade in so einem Scheidungsprozess sind oder nicht Scheidung, die wissen nicht so genau, aber sie kommen nicht klar miteinander. Und die Frau passt den Mann ab und sie redet auf ihn ein und bedrückt und und dann hat er seine Grenzen hochgezogen und hat gesagt, ich rede gerne mit dir, aber nicht so. Dann ist er weggegangen und hat ihr damit nur deutlich gemacht, auf diese Art und Weise können wir nicht sprechen. Du kannst mich nicht so unter Druck setzen. Ich will mit dir reden. Ich möchte, dass wir unsere Scheidungssituation klären miteinander. Aber ich möchte, dass wir das so tun, dass ich auch eine Chance habe. Und hier habe ich keine, also gehe ich. Aber nicht im Sinne von mit dir rede ich nicht mehr, sondern ich bin bereit, mit dir zu sprechen, aber nicht so. Konsequenzen aufzeigen mit dem Ziel zu stärken, und zu lehren. Ich möchte, dass du das verstehst und dann bin ich bereit, mit dir zu reden. Das können wir dann machen. Kann man viel dazu sagen und es gibt in diesem Arbeitsbuch Praxis der Ehre, was ich gerade gesagt habe, hier Werbeblock, schöne praktische Dinge dazu. Das wieder an die Oberfläche, ans Licht bringen, was die Person nach ihrem Versagen über sich selbst vergessen hat. Ich kann nur oberflächlich über die Geschichte mit unserer Tochter sprechen. Aber heute Morgen gab es ja diese eine Frage von der Tochter, die einen falschen Freund hat. Und das ist wirklich die Geschichte von unserer Tochter gewesen. Und es gab immer wieder die Situation, wo wir nicht mehr wussten, was wir machen sollten. Das Einzige, was wir immer gesagt haben, du kannst nichts tun, dass ich aufhöre, dich zu lieben. Das war mir ernst. Und ich hatte das Gefühl, sie probiert es rauszufinden. Du kannst nichts tun, dass ich aufhöre, dich zu lieben. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das ist irgendwie so ein Gott-Ding gewesen, dass wir das gesagt haben. Aber ich habe hinterher darüber nachgedacht, das ist genau das, was Gott mit uns macht. Vom Himmel auf die Erde. Wir können nichts tun, dass Gott aufhört, uns zu lieben. Wir kriegen das nicht hin. Der wird nicht aufhören, uns zu lieben. Und da können wir uns noch so benehmen. So schlimm. Das habe ich zu meiner Tochter gesagt. Und das war eine Sicherheit, die sie hatte durch diese ganze Krisenerfahrung hindurch. Aber dann wird sie schwanger. Und dann sitzt sie da auf ihrem Bett und heult Rotz und Wasser. Und ich komme rein, was ist los? Und dann puff, platzt die Bombe. Und ich war auch wütend. Ich war da nicht gleich, wow, alles entspannt und so. Ich war richtig sauer. Ey, Mann, gut. Und du weißt dann wirklich nicht, was du sagen sollst. Weil das ist nicht so wie beim kleinen Kind, alles wird wieder gut. Und wir sind da wirklich durch ganz dramatische, emotionale Erfahrungen gegangen. Und ich mag die gar nicht alle ausführen, weil das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die war krass für uns. Aber sehr bald haben wir verstanden, hier sitzt meine zerbrochene Tochter, die nicht mehr weiß, was mit ihr los ist. Das wieder an die Oberfläche, ans Licht bringen, was die Person nach ihrem Versagen über sich selbst vergessen hat. Eine der wichtigsten Dinge, die wir unserer Tochter in dieser Phase sagen mussten, war, wir haben dich lieb. Egal was passiert ist, wir haben dich lieb. Und du bist geliebt und du bist nicht allein gelassen und wir werden dich nicht rausschmeißen. Wir haben diese Szenen bei uns in der Gemeinde auch gehabt, dass ein anderes Mädchen, was schwanger wurde, von ihrer Mutter rausgeschmissen wurde mit den Worten, entweder du lässt abtreiben oder du fliegst raus. Wir hatten dann das Gespräch mit den Eltern des Vaters und die waren dann auch gleich der Meinung, ja, man könnte es ja abtreiben lassen. Dann haben sie herausgefunden, dass wir uns als Pastoren vorgestellt haben, dann hatten sie keine Lust mehr über das Gespräch. Egal was passiert ist, wir hören nicht auf, dich zu lieben und du bist liebenswert. Weil wenn wir gesündigt haben, das ist ja so diese linke Tour vom Feind. Wenn wir sündigen, also erst verführt er uns in Sünde und dann erklärt er uns, dass wir nackt sind. So war das doch bei Adam und Eva, ne? Zuerst in Sünde verführt und dann Scham. Und das ist genau das, was immer passiert. Zuerst verführt uns der Feind in Sünde und anschließend schämen wir uns dermaßen, dass wir nicht mehr wissen, wer wir sind. In einer Konfrontation in der Kultur der Ehre erkläre ich, wer du bist. Du bist immer noch Kind Gottes. Du bist immer noch derjenige, den Gott liebt. Da hat sich nichts dran verändert. Du kannst nichts tun, dass Gott dich nicht mehr liebt. Und wir müssen das den Menschen oft wieder sagen, weil sie es wirklich vergessen. Und sich so selbst zerfleischen und sich selbst so ablehnen, dass nichts mehr möglich ist. Die Menschen einladen, die Beziehung wieder zu stärken und zu vertiefen. Da muss jetzt was bereinigt werden. Da sind Dinge nicht in Ordnung. Ich erzähle bewusst so ein bisschen unsere Geschichte, weil es halt wirklich unsere ist. Aber ihr findet in dem Buch eine schöne oder eine Illustration von einer Szene, wo Studenten aus dieser Bibelschule dort in der Gemeinde auch miteinander geschlafen haben. Kind ist unterwegs, völlig zerbrochen, haben keine Ahnung, was sie jetzt machen sollen. Erwarten Strafe, erwarten, dass sie jetzt irgendwie aus der Schule rausgeschmissen werden und. Alles das passiert nicht. Ein ganz anderer, wunderschöner Prozess findet statt. Aber dann gibt es eine Formulierung und die mag ich. Und zwar ist es ja schon so, das, was passiert ist in dieser Situation, das betrifft viele Menschen um uns herum. Und wir verwenden dieses Bild eines Farbeimers. Du hast diesen Farbeimer in der Hand und den lässt du jetzt fallen und der spritzt im ganzen Zimmer rum. Wen hat es betroffen? Wer hat einen Klecks abgekriegt? Hier muss bereinigt werden. Ich glaube, die Christen haben das früher falsch gemacht. Die haben gesehen, da ist was passiert, böser Mensch. Wir sagen allen, wie böse der ist. Und wir stellen ihn an den Pranger, weil dann fühlen wir uns gut, weil der ist böser als ich. Das ist das Modell, was auf dieser Seite gelebt, also nicht auf eurer Seite, was auf dieser Seite gelebt wird. So funktioniert Strafe in unserem System. Jemand macht was Böses und dann wird er ordentlich bestraft dafür und die anderen fühlen sich gut, weil sie sind nicht so schlimm wie der. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Folgen deiner Sünde dort zu bereinigen, wo sie Folgen haben. Es macht keinen Sinn, das jetzt irgendwie ganz breit auszubreiten und alle müssen das jetzt. Nein, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht Teil derer sein, die andere beschämen, sondern wir wollen Teil derer sein, die andere erheben. Trotzdem ist es so, dass was passiert ist, hat Menschen betroffen. Du hast dich nicht gut verhalten, Menschen sind verletzt worden dadurch. Das musst du in Ordnung bringen. Wo hat der Farbeimer beim Runterfallen Kleckse hinterlassen? Da gehst du hin und bittest um Vergebung. Das Gute ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, der Herr, dass uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wir erleben, dass nicht immer die Menschen uns vergeben, wenn wir um Vergebung bitten. Das kennt ihr auch. Nicht immer wird uns dann vergeben von den Menschen. Gott vergibt immer, wenn wir unsere Schuld bekennen. Wir haben eine Szene, wo eine Frau bei uns in der Gemeinde tatsächlich die Gemeinde auch verlassen hat. Da gab es Konflikte, die nie ausgesprochen wurden. Und dann haben wir irgendwann versucht, Vergebung auszusprechen. Das war aber nicht Vergebung im Sinne von, ja, ich vergebe dir, ich möchte wieder mit dir zusammen, sondern das war, okay, schwamm drüber, reden wir nicht mehr drüber, und war aber Trennung. Da ist keine Beziehung hinterher mehr entstanden und das ist schmerzlich. Und das kennen wir. Aber ich weiß, dass Paulus gesagt hat, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Und ich möchte auf der Seite sein, so viel an mir liegt, ich möchte mit den Menschen Frieden halten. Nicht immer einfach. Aber meinen Teil möchte ich bringen dazu. Und ich weiß, dass Gott mir vergibt. Und ich möchte die Menschen einladen, die Beziehung wieder zu stärken und zu vertiefen. Für uns war es wichtig, mit unserer Tochter ganz bewusst diese Beziehung wieder zu stärken. Das war eine kuriose Situation, der Vater von dem Kind. Mir war immer klar, irgendwann wird Levi fragen, wer ist mein Vater? Also dieses kleine Baby, wer ist mein Papa? Ich bin der Opa. Ich übernehme jetzt so ein bisschen Vaterrolle, aber ich bin nur der Opa. Irgendwann wird Levi mit 15, 16 Jahren oder vielleicht früher fragen, wer ist mein Vater? Wir waren wütend auf den Kerl. Aber ich weiß, dass unser Sohn Levi irgendwann wissen will, wo komme ich her. Also möchte ich die Beziehung zu diesem jungen Mann nicht abschneiden, sondern ich möchte sie aufrechterhalten, so viel wie auf unserer Seite möglich ist. Und irgendwie habe ich in den letzten Monaten das Gefühl, da wird dauernd drauf getreten. Dann kommt der Vaterschaftstest und dann kommen die Unterhaltsgeschichten und dann kommt das und dann kommt das. Und wir sind da so mittendrin und ich denke immer, so ein blöder Kerl. Und gleichzeitig denke ich, ah, nein, ich will das nicht abreißen lassen. Jesus, geht das jetzt noch 15 Jahre so weiter? Aber ich will es nicht abreißen lassen. Und dann renne ich gelegentlich mal zu Jesus und heule mich bei ihm aus, weil der Frust da ist. Weil ich weiß, ich muss den Frust loslassen an der richtigen Stelle. Hier kommt noch was Schönes. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Strategisch Druck aufbauen, um die Stellen offen zu legen, die Stärkung und Gnade benötigen. Das habt ihr jetzt nicht verstanden, gell? Ich glaube, dass wir oft Gespräche, Konfliktgespräche so führen, ich weiß genau, was dein Problem ist. Ich sag dir jetzt, was dein Problem ist. Kennt ihr, oder? Also wir sind ja so gut trainiert und wir haben ein genaues Verständnis davon, was bei dem anderen schwierig ist. Und dann gehen wir zu ihm hin und erklären ihm, das musst du in deinem Leben ändern. Und dann bist du entweder nett und nickst und sagst, ja, ja, ich sehe es ein. Ja, ja, heißt. Ja, na. Das waren die Hamburger. Das funktioniert nicht. Wenn ich meinen Kindern sage, was sie gefälligst anders machen sollen, weil sie sich falsch verhalten haben, das geht nicht. Dennis Silk benutzt ein ganz schönes Bild, was mir gut gefällt, weil es mir was deutlich macht. Er sagt, wenn du denn ein Loch im Fahrradschlauch finden willst, welche Technik wendest du an? Puff, Luft reinpumpen und dann zischt es irgendwo und wenn du immer noch nicht genau weißt, wo es zischt, dann machst du das unter Wasser und irgendwann blubbert es. So baut man Druck auf. Ich mag das vor allen Dingen deswegen, weil auf Französisch heißt der Reifen le pneu. Und le pneu ist auch aus dem Griechischen Pneuma, der Heilige Geist. So, und wenn ich das jetzt vor Augen habe, ich muss in diesen Reifen Pneuma reindrücken, dann wird schon rauskommen, wo es zischt. Und dann wird es auf die Art und Weise rauskommen, dass der Reifen zugibt, ich habe ein Problem. Wenn du von außen an dem Reifen rumguckst, du siehst das Loch nicht. Der hängt da so schlapp rum und da ist halt irgendwie nichts zu sehen. Jesus, wir brauchen deine Gegenwart in dieser Situation, damit du offenbarst, was das Problem ist. Und dann wird die betroffene Person verstehen, was das Problem ist. Ich weiß, meine liebe Schwester Sonderpädagogin fragt sich die ganze Zeit, wie funktioniert das jetzt bei meinem muslimischen Jungen? Aber das ist mal so das Grundprinzip dahinter. Gott, komm du bitte in diese Situation und offenbare das. Gott, komm du rein. Und wir mussten mit unserer Tochter viel darüber sprechen, was Gott aus ihrem Leben machen möchte. Ich habe das heute Morgen schon jemandem gesagt. Mich hat das total frustriert am Anfang, als Jolly schwanger wurde. Kamen so die engsten Freunde und, ach weißt du, denen, die Gott dienen, werden alle Dinge zum Besten dienen. Kannst mich auch mal. Hey, ich war richtig wütend. Und es war wirklich nicht einfach für uns in dieser Phase. Wir haben relativ bald wir haben das gehört und wir haben dann sofort unsere Kernleiterschaft Bescheid gegeben, weil wir wollten da transparent mit umgehen mit der ganzen Situation. Und dann erst einige Wochen, ich glaube ein, zwei Monate später erst in der Gemeinde. Und das war eine komische Situation. Ich hatte eigentlich innerlich Angst davor. Gleichzeitig habe ich gedacht, ich will das machen. Ich möchte nicht, dass meine Tochter einen dicken Bauch bekommt und dann fangen die Leute an zu tratschen. Sondern ich wollte, dass wir diejenigen sind, die erklären, wie wir mit der Situation umgehen. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir in einer Predigt, ich weiß, was ich gepredigt habe, das verrate ich euch jetzt nicht. Jedenfalls habe ich in dieser Predigt dann irgendwann gesagt, dass Jolanda schwanger ist. Und das war irgendwie so, ja, plötzlich ist ruhig im Raum. Und dann haben wir das einfach so ein bisschen erklärt und haben gesagt, wie wir damit umgehen werden, wie wir als Eltern damit umgehen, was das mit uns selbst gemacht hat. Und ich war total überwältigt. Mich hat heute Morgen jemand gefragt, wie die Gemeinde damit umgegangen ist. Und wir waren total überwältigt. Wie? Weil die Gemeinde kam so liebevoll auf uns zu. Da war nicht einer, der Anklage erhoben hat. Da war nicht einer, der irgendwie gespottet hat oder sowas. Sondern da war, hey, ja, wir beten für euch und hey, wir haben da noch diesen Kinderwagen und könnt ihr den brauchen und wir haben hier noch Kinderklamotten und so. Das war eine solche Liebe, die uns da überschwemmt hat. Ich habe gedacht, so muss es Reich Gottes sein. Wenn Mist passiert und wir bringen es ans Licht, hey, Gott ist tatsächlich derjenige, der die Dinge wieder gut macht. Das Leben von Jolanda hat sich komplett verändert. Die war wirklich in einer ganz kritischen Lebensphase vorher. Die Schwangerschaft und das Erleben der Liebe Gottes in dieser Situation hat ihr Leben wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Also wirklich von dieser Seite hier rüber. Aus einem Mädchen, was eine Neuntklässler-Schulzeugnis hatte, wo du denkst, so viele Zahlen kann ich gar nicht zusammensummieren, hat Gott irgendwas gemacht und Von der 9. bis zur 10. Klasse hat die sich dermaßen reingehängt und ihre schulischen Leistungen komplett verändert, dass aus dem Sitzenbleiberzeugnis, was wir beinahe beim 9. gehabt hätten, eben der 10. Klasse ein Schulabschluss war, wo sie von ihrer Realschule sogar eine Gymnasialempfehlung bekommen hat. Und ich denke, wow, Gott, wie machst du das? Wenn Gott reinkommt in eine Situation, verändert sich alles. Und das ist, wir haben gar nicht so viel beigetragen. Was haben wir gemacht? Wir haben sie geliebt. Und sie wusste, hier ist eine ganze Gemeinde, die mich liebt. Und dann ist der Kleine geboren und irgendwie der Kleine, das ist jetzt so ein Gemeindebaby halt, ne? Da wird da so rumgereicht und die stolzen Omas und Opas, die stellen, zeigen immer Bilder davon und so. Jolanda ist sehr schnell klar geworden, was ihr Fehler war. Ihr Fehler war nicht nur, dass sie mit dem jungen Mann geschlafen hat, sondern ihr Fehler war, dass sie ihr ganzes Leben in die falsche Richtung gelenkt hat. Und da hat sie wirklich eine Umkehr gemacht. Faszinierend für uns. Die Art und Weise, wie die Gemeinde darauf reagiert hat, Wahnsinn. Jesus, wir wollen so gerne solche Gemeinden haben. Witzig, der Einzige, der gespottet hat, ist ein Arbeitskollege gewesen, der immer schon über mich gespottet hat, weil ich Christ bin. Der war der Einzige, der gespottet hat. Der hat gesagt, du bist doch Pastor, hast du deinen Kindern vergessen, was zu erklären? Versuchst du dann innerlich so wegzustecken? Letztes Jahr im Mai, Leiterkonferenz, dann kamen so die lieben Geschwister. Hey, das war bestimmt schlimm bei euch in der Gemeinde, als ihr das dann gesagt habt. Und ich, nö, war es nicht. Jesus, wir wollen wirklich Gemeinden bauen, in denen wir deine Kultur der Ehre lernen. Wir wollen wirklich Gemeinden bauen, in der wir das widerspiegeln, was du gibst. Ich möchte gerne, dass wir heute Abend eine Ministriezeit haben und dafür miteinander beten. Das ist mir wirklich wichtig und ein Anliegen, dass wir genau davon erfüllt werden, wie Gott Dinge verändert und wir anfangen, wirklich aus dem Himmel her zu denken. Können wir das wie folgt machen? Seid ihr noch fit? Ihr gähnt alle schon so, aber ich glaube, einen Segen braucht ihr. Ich fände es schön, wenn ihr Worshipper nochmal kommt und dass ihr einfach uns ein bisschen helft bei der Ministriezeit. Ich möchte gerne eine nochmal vorlesen, was ich heute Morgen schon vorgelesen habe. Und dann möchte ich, dass wir miteinander das tun, was da steht, und dann damit rechnen, dass Gott kommt und dass Gott Dinge verändert. Lass uns mal aufstehen miteinander. Ich habe das heute Morgen mal gesagt, dass ich glaube, Kultur der Ehre in der Gemeinde ist eigentlich bloß ein Übungsfeld für das, was wir dann in unserem Alltag machen. Also wir lernen hier auf dieser Seite das, was Gott möchte, was er in diese ganze Welt hinausfließen lässt. Wir üben miteinander das, was wir dann in diese Welt hinaustragen. Wir können nichts tun, sodass Gott aufhört, uns zu lieben. Und wir wollen eine Kultur etablieren, dass die Menschen um uns herum verstehen, da gibt es nichts, was uns von Gottes Liebe abhalten kann. Aber das müssen wir trainieren miteinander. Ich hatte heute Morgen Epheser 4 vorgelesen, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Vinyard Speyer hat liturgische Praktiken. Eine heißt, wir machen den Detlef. Es Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Wenn wir in der Vineyard Speyer den Deadlift machen, das haben irgendwann die Jugendlichen angefangen, weil ich finde, es ist eine ganz starke Kraft da drin, wenn wir einander die Hand geben und vor Gott Einheit zeigen. Sein Frieden ist das Band der Einheit. Und deswegen lade ich euch herzlich ein, einen Deadlift mit mir zu machen. Ich muss da irgendwo auch mit mir rein. Haltet ihr mal fest, weil ich muss das hier noch festhalten. Genau. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Vater im Himmel, du siehst uns, Herr, wir sind deine Kinder, wir haben dich lieb, unseren Vater, und wir möchten dich mehr kennenlernen. Und Vater, du lädst uns ein in deine Gegenwart. Du liebst uns. Ich habe das immer geliebt, wenn meine Kinder zu mir gekommen sind. Und wenn meine Kinder Streit miteinander hatten, durften sie trotzdem zu mir kommen. Blöd war nur, dass sie nahe zueinander gekommen sind. Das war für mich immer ein Bild, Papa hat zwei Knie, dürfen gerne beide drauf sitzen, aber sie müssen was mit ihrem Streit machen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Und du weißt, dass der Feind es geschafft hat, dass zwischen uns Uneinheit ist. Und du weißt, dass der Feind es geschafft hat, dass Entzweiung da ist. Aber das gefällt dir nicht, weil du nicht möchtest, dass dein Leib entzweit ist. Jesus, so halten wir uns an der Hand, weil wir uns wirklich befleißigen wollen, dieses Band des Friedens zu haben. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der bist, der vergibt. Und während wir jetzt beten, Herr, ich bete, dass du wirkst unter uns, weil ich überzeugt bin, dass deine Gegenwart alles verändert. Ich bete, Herr, dass du unsere Herzen wieder weich machst, uns einander zuwendest. Ich bete, Herr, dass du uns wieder weiche Herzen gibst. Dass du einen Weg schaffst, dass Dinge, die unausgesprochen zwischen uns sind, dass wir sie auf eine gute Art und Weise adressieren können. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du wirkst unter uns und dass du unsere Herzen weich machst. Du hast es versprochen, jetzt nicht nur in dieser Jahreslosung, dass du uns ein neues Herz gibst, ein weiches Herz, sondern das hast du generell versprochen. Und Herr, wir geben dir unsere verhärteten Herzen und beten, Herr, dass du uns wieder ein weiches Herz gibst.